Meine Damen und Herren, die Sitzung ist eröffnet. Ich rufe auf den einzigen Punkt der Tagesordnung, Aussprache über die Erklärung der Bundesregierung, und teile das Wort dem Vorsitzenden der CDU-CSU-Fraktion, Herrn Dr. Barzel.
Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wieder in Bonn und nicht in Berlin beginnt auch der 6. Deutsche Bundestag seine Arbeit. So wird deutlich, das deutsche Volk hat sein unveräußerliches Selbstbestimmungsrecht immer noch nicht verwirklichen können. So wird auch deutlich, wir haben noch viel zu tun, Koalition wie Opposition. Wir bleiben dem deutschen Volk, dem unser erstes Wort gilt, vor Geschichte und Gewissen verantwortlich. Die Menschenrechte und deren Anerkennung für alle Deutschen zu erringen. Das ist die Anerkennung, für die wir arbeiten, meine Damen und Herren. Durch diese Aussage bestätigen wir nicht nur unser politisches Ziel, sondern zugleich den zentralen Maßstab, nach dem die stärkste Fraktion dieses Bundestages politische Fragen beantwortet. Für uns ist Fortschritt, wo Menschenrechte und ihre gesellschaftliche Basis mehr zur Alltagswirklichkeit werden. Für uns ist Rückschritt, wo Menschenrechte nicht gelten, wo Strukturen sich etablieren, welche sie unterdrücken oder ihre wirksame Enthaltung hemmen. Unser zweites Wort gilt Ihnen, Herr Bundeskanzler, und den Mitgliedern Ihrer Regierung, die, wie wir zuversichtlich hoffen, noch vollzählig zu der ersten Einlassung der Opposition anwesend sein werden. Im Interesse unseres ganzen Volkes wünschen wir Ihnen Erfolg und eine glückliche Hand. Erlauben Sie mir ein persönliches Wort. Sie haben zwar, Herr Kollege Brandt, zum Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland gewählt, nun mehr Sorgen als andere. Zugleich beginnen Sie zu einer Zeit besonderer Möglichkeiten und in einer Lage, die Ihnen den Kopf völlig freilässt für diese neuen Möglichkeiten. Der Schutt der Nachkriegsjahre ist weggeräumt und die Hektik des Wiederaufbaus ist vorbei. Sie treten Ihr Amt an bei Vollbeschäftigung, bei stabilem Geld und wohlgeordneten Finanzen. Sie finden auf den Gebieten der Bildungspolitik, der Finanz- und der Wirtschaftspolitik bessere Kompetenzen und ein gerade geschaffenes, modernes Instrumentarium vor. Dazu treten die neuen Möglichkeiten des Arbeitsförderungs- und des Berufsausbildungsgesetzes sowie die anderen Reformwerke der Großen Koalition. Und außenpolitisch bleibt festzuhalten, Frankreich setzt seine Akzente der Europapolitik näher zu den unseren. Polen zeigt Gesprächsbereitschaft. Die Sowjetunion denkt, so scheint es, neu nach über Mitteleuropa. Die Verantwortlichen in Ost-Berlin beginnen sich von starren Formen zu lösen. Das weltpolitische Gespräch der beiden Großmächte wendet sich den Raketenproblemen zu und nimmt damit zugleich und endlich auch politische Spannungsursachen als Thema auf. Seit Bestehen der Bundesrepublik Deutschland stand kein Bundeskanzler bei seinem Amtsantritt in einer vergleichbaren Situation. Wir werden sehen, Herr Bundeskanzler, wie Sie von diesem soliden Fundament aus den Nutzen des deutschen Volkes mehren. Wir sind bereit, Ihnen dabei zu helfen. Aber auch unsere Politik umgreift die Pflicht, Schaden vom deutschen Volk zu wenden. Wir werden als Opposition nicht nur dafür sorgen, dass die Koalition hier immer wieder für ihre Politik einstehen und ihre Mehrheit beweisen muss. Wir bieten auch und in aller Form die Möglichkeit an, in den Lebensfragen der Nation zur Kooperation aller zu kommen. Ob das zum Nutzen aller Deutschen erreicht wird, liegt ganz wesentlich an Ihnen, Herr Bundeskanzler, nämlich an dem Ausmaß der Stetigkeit und der Offenheit, mit der Sie uns unterrichten, mit uns sprechen und unsere Meinungen in Ihre Entscheidungen einbeziehen. Dieses Angebot wäre, und ich will hier von Anfang an konkret sein und nichts im Unklaren lassen, in Frage gestellt, wenn Sie zum Beispiel den Atomwaffensperrvertrag unterschrieben, bevor die große Anfrage, die bereits vorliegt, hier behandelt worden ist, und zwar mit der dem Gegenstand angemessenen Sorgfalt. Es wird, meine Damen und Herren, auch sehr schwer möglich sein, dieses Angebot wirklich durchzuhalten, wenn Sie etwa, Herr Bundeskanzler, wie bei Ihrem Start, Zeitungsinterviews den Vorrang vor dem Parlament geben. Sie haben es mit einer Opposition zu tun, die aus 20 Jahren Regierungsverantwortung weiß, was möglich und was unmöglich ist. Diese Erfahrung werden wir als Opposition nicht vergessen. Und ich hoffe, Herr Dorn, Sie vergessen auch nichts von den vielen Jahren, in denen wir zusammen in der Regierung saßen. Sie haben es mit einer Opposition zu tun, welche zum 6. Mal von den Wählern, denen wir danken, zur stärksten Fraktion dieses Hauses gemacht wurde und in deren Reihen der Mann sitzt, der nach 46,1% der Wähler wieder Bundeskanzler sein sollte, kurz Georg Kiesinger. Ihre Koalition, Herr Bundeskanzler, hat eine schmale Basis und Sie selbst werden das Unbehagen spüren, das viel in unserem Volk erfüllt. Wir fühlen uns nicht als eine abgelöste Wache, die nun schlafen gehen und die Augen zumachen darf. Und wir denken weder daran, Reden zum Fenster hinaus oder die leichtere Hand beim Geldausgeben für große Stunden der Opposition zu halten. Für uns ist nicht mal unvorstellbar zu sagen, die Regierung hat recht. Wir sind als Opposition nicht aus der Verantwortung für unseren Staat entlassen. Wir werden diesen Teil der Verantwortung ebenso ernst nehmen und ebenso gewissenhaft erfüllen wie den anderen Teil, den wir bisher innehatten. Wir halten es für unsere Pflicht, unbequem und kritisch zu sein. Kontroversen und Konflikte sichtbar auszutragen, auch um politische Entscheidungen durchsichtig und verständlich für jedermann zu machen. Wir halten es für unsere Pflicht, nicht einfach Nein zu sagen, sondern Besseres vorzuschlagen. Wir werden der Politik der Koalition gegenüberstellen, a, unsere Auffassung von den objektiven Notwendigkeiten der deutschen Politik, b, die Wahlversprechen der Koalitionsparteien, und C, die Regierungserklärung der Koalition. Damit ist klar, wie wir unsere Aufgabe sehen und ihrer Politik begegnen werden, und jedermann kann sich darauf einrichten. Sie haben, Herr Bundeskanzler, sich als kleinlich erwiesen, indem Sie kein Wort fanden für Ihre Vorgänger Ludwig Erhard und Kurt Georg Kiesinger. Und es hätte Ihnen, so meine ich, in dieser Lage, in der zum ersten Mal ein Sozialdemokrat als Kanzler eine Regierungserklärung abgibt, wohl angestanden, einen Namen noch zu nennen, ohne den doch die Sozialdemokratische Partei Deutschlands nicht stünde, wo sie ist. Ich meine Fritz Erler. meine Damen und meine Herren. Jawohl. Nun. Ja? Sehen Sie, wir denken noch an diesen Mann und dessen großen Beitrag für die Demokratie in Deutschland. Was ist nun, also meine Damen und Herren, dass die erste Unruhe an dieser Stelle kommt, ist ein bemerkenswerter Vorgang. Ich sprach davon, dass wir als die stärkste Fraktion ausgehen von dem, was wir für die objektiven Möglichkeiten der deutschen Politik halten. Welches sind diese objektiven Notwendigkeiten nach unserer Meinung? Erstens, eine nüchterne, nicht an Wünschen, sondern an gegenwärtigen Tatsachen ausgerichtete Analyse der Lage zwingt, unsere Verteidigungsanstrengungen im Bündnis ungeschmälert fortzusetzen und auch dadurch die bleibende Anwesenheit der USA in Mitteleuropa sicherzustellen. Die Bundeswehr selbst bedarf der Reform, sie ist eingeleitet. Von der Basis der gesicherten Freiheit aus muss unsere Friedenspolitik stetig und geduldig fortgeführt werden, auswärtige Kulturpolitik, Entwicklungshilfe und internationale Gesellschaftspolitik gehören wesentlich dazu. Zweitens, durch solide Reformen muss unser freiheitlicher sozialer Rechtsstaat ausgebaut werden. Wir betrachten das Erreichte nicht selbstgefällig, sondern als gute Basis für weiteren Fortschritt. Aus unserer Sicht ist vordringlich in der Bildungspolitik, müssen zügig die neuen Bundeskompetenzen ausgeschöpft werden, also ein Rahmengesetz über die allgemeinen Grundsätze des Hochschulwesens, das Zusammenwirken mit den Ländern der Bildungsplanung, das Wahrnehmen der Gemeinschaftsaufgaben. Wir halten für dringlich eine zweite Stufe des Ausbildungsförderungsgesetzes. Wir müssen diskutieren die Ausdehnung der Bundeskompetenz auf die Fachhochschulen. Die Zulassungsbeschränkungen an den Hochschulen müssen rasch abgebaut werden und der Zugang zur Universität für solche Mitbürger, die ihrer Wehrpflicht genügt haben, sollte unverzüglich erleichtert werden. Die erfolgreichen Bemühungen der letzten Bundesregierung auf dem Gebiet des technologischen Fortschritts müssen fortgesetzt und ausgebaut werden. Die Eigentumspolitik bedarf neuer Akzente, zumal die Tarifpartner die Möglichkeiten, welche der Gesetzgeber geschaffen hat, bisher kaum genutzt haben. Ein verbessertes Betriebsverfassungsgesetz, die Errichtung von Arbeitnehmerkammern, die Neuordnung des Familienlastenausgleichs, ein Wort, das ganz fehlt in der Regierungserklärung, eine bessere Kriegsopferversorgung und bessere Leistungen für Vertriebene und Flüchtlinge, über die Lage der Hausfrauen, die Altersversorgung der Selbstständigen, die Reform der Krankenversicherung, die Verbesserung der Lage der Krankenhäuser sowie ein vernünftiges Städtebauförderungsgesetz. Alles das sind, sehr gut, meine Damen und Herren, alles das sind gesellschaftspolitische Notwendigkeiten. Herr Wischnewski, wir werden eins, hören Sie zu, Herr Kollege, wir werden eins sehen, wer schneller ein mehrheitsfähiges Städtebauförderungsgesetz vorlegt, diese Koalition oder die Opposition, meine Damen und Herren. Dieser Bundestag sollte die Strafrechtsreform abschließen und die Justizreform weiterführen. Die Steuerreform muss nun der vollzogenen Reform der Finanzverfassung und des Haushaltsrechts folgen. Die sektorale und die regionale Strukturpolitik, die eingeleitet ist, muss fortgesetzt werden. Hierzu gehören dann auch Fragen wie Förderung des Selbstständigen und des unselbstständigen Mittelstandes, der Landwirtschaft und der freien Berufe. Und natürlich gebührt wie bisher der Verkehrspolitik der Vorrang. Aber wichtig ist, und darauf komme ich nachher zurück, Herr Bundeskanzler, dass die mittelfristige Finanzplanung fortgeschrieben wird. Wichtig ist, dass dabei sichtbar wird, dass der investive Teil der öffentlichen Ausgaben anwächst. Das alles geschieht, um unsere Wirtschaftskraft zu stärken, zumal andere Nationen uns die Spitzenstellung in Welthandel und Produktion streitig machen. Dies alles erfordert Anstrengungen und eine feste Führung, gestützt auf eine verlässliche Parlamentsmehrheit. Wir werden das ja sehen. Das Dritte, meine Damen und Herren. Mit dem Wahlkampf und der Regierungsbildung darf das Gespräch mit der kritischen Jugend nicht zu Ende sein. Wir müssen unseren parlamentarischen Arbeitsplan so einrichten, dass genügend Zeit bleibt, auch für dieses Gespräch. Denn der Wahlkampf hat doch gezeigt, dass dieses Gespräch und diese Diskussion zwar strapaziös, aber schließlich für die Demokratie doch lohnend ist. Demokratie braucht beides. Demokratie braucht beides, den Kompromiss, ohne den praktisches Zusammenleben ebenso wenig möglich ist wie die schrittweise Verwirklichung großer Konzeptionen, und die Herausforderung durch Positionen des moralischen Rigorismus, und dies letztere schon deshalb, damit die Kompromisse unserer eigenen eingeschlossen nicht immer fauler werden. Demokratie braucht feste Prinzipien, aber auch Kompromisse. Und sie lebt von der Rücksicht auf den anderen und dessen Meinung, von der Achtung vor dem Gesetz und von der Toleranz aller. Wir wissen, dass viele junge Menschen auf die neue Opposition schauen. Auch ihrer kritischen Vernunft zu entsprechen, wird unser Bemühen sein.